das bekommt man als junge Krankenschwester schon in der Ausbildung gelernt. Man gibt es auch so weiter. Ich finde immer, man kann es auch spüren im Raum.
Ja,
es ist eine Bewegung im Raum, sage ich jetzt mal.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo ihr Lieben, schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht und dass ihr in diesem Moment an einem wohligen und an einem sicheren und an einem muckeligen Ort seid. Ich bin an einem wunderschönen Ort. Es passiert mir selten, dass ich ein Gebäude betrete und gleich eine Gänsehaut am ganzen Körper habe und mir die Tränen in die Augen schießen, weil ich in irgendeine Energie eintrete, die ich ehrlich gesagt nur schwer erklären kann. Das hier ist eine ganz besondere Folge heute am 17. März, denn wir befinden uns momentan in einer wunderbaren Aktion. Get Happy ist Teil des sogenannten Podcast-Tons. Das sind über 2.500 Podcaster aus über 65 Ländern, die da dieses Jahr mitmachen und sich für irgendein gemeinnütziges Projekt, für eine Organisation, für einen Verein oder irgendeine Sache engagieren, die ihnen sehr am Herzen liegt, um das Licht, um den Scheinwerfer mehr auf gemeinnützige Projekte zu werfen. Und da bin ich super gerne dabei und ich habe mich für einen Verein im oberbayerischen Polling entschieden, weil hier ein Thema bewegt wird, das auch mich sehr bewegt. Und zwar seit vielen, vielen Jahren. Und ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft viel zu wenig darüber sprechen. Was vermutlich zutiefst menschlich ist, weil wir alle keinen Bock drauf haben, dass wir uns damit beschäftigen. Und doch ist klar, lebend kommt hier keiner raus. Ich bin in einem Hospizverein und hier geht es um das Thema Sterben. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich diesen Verein mit dieser Folge ein bisschen unterstützen darf. Und ich freue mich sehr auf meine Gesprächspartnerin in der kommenden Stunde. Das ist die liebe Nina Geißendörfer. Liebe Nina, herzlich willkommen.
Hallo Kathi. Schön, dass du uns besuchst. Schön, dass du da bist.
Ja, das war ganz interessant, als wir uns gerade begegnet sind und kennengelernt haben und ich zu dir gesagt habe, was für ein schönes Gebäude. Da hast du sofort gesagt, man merkt es sofort, wenn man eintritt. Was meintest du damit?
Ja, wie du gerade schon in deiner Anmoderation gesagt hast, es ist einfach die Energie, die hier fließt, durch die Menschen, die hier tätig sind, durch das Leben, das hier fließt, sage ich jetzt mal. Oder durch die Facetten des Lebens, die hier in diese Räumlichkeiten eingebracht werden.
Sprechen wir Menschen zu wenig über das Sterben?
Also wenn ich jetzt so zurückdenke an die Anfänge meiner Ausbildung als Krankenschwester, dann hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Auch dadurch, dass die Palliativbewegung, sage ich es jetzt mal, die Hospizbewegung an sich, die palliative Versorgung größer geworden ist, dichter geworden ist. Und wenn man jetzt so in die Gesellschaft schaut, dann betrifft es sehr viele Menschen, die mit Pflege bis zum Lebensende betroffen, sage ich jetzt mal, sind. Mhm. Und ja, aber es tatsächlich nicht in die Gesellschaft getragen wird. Also viele sind betroffen, aber die Gesprächsräume fehlen häufig noch. Mhm. Das vertraue ich vielleicht mal meiner besten Freundin an oder meinem Freund. Aber so das Thema ist, denke ich, nur für bestimmte Bereiche manchmal was. Mhm. Beziehungsweise wird es vielleicht so empfunden.
Du bist gelernte Krankenschwester. Wie bist du zur Hospizarbeit gekommen?
Ich bin gelernte Krankenschwester, habe meine Fachweiterbildung für Intensiv- und Anästhesie und habe auch die letzten knapp 25 Jahre auf der Intensivstation gearbeitet und so nach und nach ist immer wieder der Gedanke gekommen, auch aus meinem privaten Bereich heraus, mich mehr mit palliativer Versorgung zu beschäftigen, mit Palliativcare. Und das habe ich dann angefangen und in der Hospizbewegung in Salzburg. Mhm. Und bin dann sozusagen ins Studium reingerutscht und konnte jetzt auch mit einem Masterabschluss das Palliativcare-Studium abschließen. Und in dem Zug habe ich hier ein Praktikum gemacht im Verein und bin jetzt hier seit Anfang des Jahres.
Mhm. Genau. Also noch ganz frisch.
Ganz frisch.
Wie schön.
Ja.
Und fühlst dich wohl.
Ja. Ja.
Mhm. Magst du uns ein bisschen was erzählen über den Verein? Wie viele Betten habt ihr? Wie viele Menschen können hier unterkommen? Seit wann gibt es euch?
Also der Verein ist sozusagen entstanden aus einer privaten Initiative heraus. Also es war jemand sozusagen auch in Not, mhm, und hat gesehen, da fehlt Begleitung zum Lebensende hin, zum Sterben. Und der war gut vernetzt, sage ich jetzt mal, und hat es dann sozusagen ins Leben gerufen. Wir sind ein relativ großer Verein. Und zwar geht die Hospizarbeit ja sozusagen aus der Mitte der Gesellschaft heraus mit einem Randthema. Wir sind derzeit 9 Koordinatorinnen und Koordinatoren, die sozusagen die Ehrenamtlichen koordinieren, die sich für das Thema der Hospizarbeit interessieren, die Schwerstkranke und Sterbende begleiten oder auch Trauerarbeit leisten. Und wir, also meine Aufgabe ist jetzt sozusagen zu koordinieren, wer geht wohin, wer könnte zu wem passen. Mhm. Genau, wir haben einen großen Kreis an Ehrenamtlichen. Das sind momentan, glaube ich, um die 180 Ehrenamtliche.
Wow, wow.
Mhm. Genau.
Schön. Du hast vorhin kurz in einem Nebensatz gesagt, aus deinem persönlichen Erleben und aus deinem persönlichen Umfeld kam das Thema so ein bisschen in dein Leben. Möchtest du was teilen davon oder lieber nicht?
Kann ich gerne machen. Meine Mama ist an Krebs verstorben. Mhm. Das wird jetzt dieses Jahr 7 Jahre im Sommer. Und ja, manchmal ist es eben schwer mit seinen Eltern, oder ich glaube, die Eltern tun sich schwerer, mit den Kindern über das Sterben zu reden. Und so im Gesamten hatte ich immer das Gefühl, ich habe nie die richtigen Worte, ich weiß nicht genug. Was natürlich jetzt retrospektiv gesehen ist, tatsächlich nicht so ist, denn es ist einfach jedem seine Entscheidung, wie er diesen Weg, mhm, gehen möchte.
Mhm.
Und ich stand jetzt mit meinem Wissen und mit meiner Tätigkeit jetzt zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit auch nicht mehr bewegen hätte können, vermutlich.
Zu diesem Zeitpunkt
zu
damals,
diesem
also
Zeitpunkt,
vor 7
genau,
Jahren.
Genau.
Mhm. Ja. Ja, das ist was ich bei meiner Mutter, die ist 2025 verstorben, auch total wahrgenommen habe. Also sie hatte eine irre Angst davor. Sie war auch nicht so richtig in Frieden, muss man sagen. Und ich glaube aber auch, wenn es das eigene Elternteil ist, ist es auch nochmal was anderes. Also mit dem eigenen Elternteil wahrscheinlich über einen Sterbeprozess zu sprechen oder dafür da zu sein, in der Präsenz zu sein, ist vermutlich nochmal was anderes, als wenn man nicht jetzt so direkte erste Blutsverwandtschaft ist, weil man trägt ja auch eine Geschichte miteinander. Oder?
Ja. Also ich habe in der Zeit jetzt auch noch mal meinen Patenonkel begleitet, der alleinstehend war und ich seine Bevollmächtigte sozusagen. Und ja, auch da war das Thema schwer einzubringen, was ich ihm aufgrund seiner Erkrankung empfohlen hatte. Er hatte eine Lungenfibrose, wo sich sozusagen, sage ich es mal ganz einfachen Worten, das Lungengewebe verdichtet und ich immer in größere Atemnot komme. Und ich ihm gewünscht hätte, er würde die palliative Versorgung wählen. Aber ja, es ist einfach schwer.
Mhm.
Ja.
Ja, man, wir kommen ganz allein und wir gehen natürlich am Ende auch allein, aber wir dürfen uns Begleitung holen, wenn wir denn die Hand auch greifen, die man nach uns ausstreckt. Für 10 Menschen ist hier Platz in diesem Gebäude.
Genau, wir haben eben noch ein stationäres Hospiz. Mhm. Genau, wie du sagst, 10 Menschen, Gäste, von Gästen spricht man in der Hospizarbeit. Ja.
Und nebenan ist gleich ein Kindergarten. Also das Leben ist quasi,
genau.
Hier vermischt sich die ganze Bandbreite.
Genau. Nebenan der Kindergarten und hier noch im Stockwerk unter uns ein Kinderhort.
Mhm. Ja.
Gleich hinten im Garten der Biergarten.
Ja, alles nah beieinander.
Genau.
Diese 180 Ehrenamtlichen, weil man hat so, wenn man mit Sterbebegleitung sonst nichts zu tun hat, wahrscheinlich gar kein Bild, gar keine Vorstellung. Kannst du sagen, also es wird nicht so ein Avatar geben, so das ist der Ehrenamtliche, der sich in der Hospizarbeit stark macht. Wie ist da die Altersrange? Sind es mehr Frauen oder sind auch Männer dabei? Sind es auch jüngere Menschen? Wie ist da deine Wahrnehmung?
Also es ist tatsächlich so, dass es überwiegend Frauen sind, auch ein guter Anteil an Männern, die sozusagen, ja, würde ich jetzt mal sagen, die obere Mitte der Gesellschaft sind und jetzt in einer Lebensphase, wo vielleicht die Kinder aus dem Haus sind, man sozusagen wieder freier ist in seiner Gestaltung. Oft sind es Menschen, die aus einer eigenen Erfahrung heraus sich zur Hospizarbeit oder zum Hospizbegleiter oder Begleiterin ausbilden lassen, sich da dazu entscheiden.
Ja. Also ganz unterschiedlich.
Ganz unterschiedlich.
Ihr habt auch ein mobiles Angebot, wo ihr quasi zu Hause helft. Wie muss ich mir das im Alltag vorstellen? Ich komme als Angehörige auf euch zu und sage, meine Mutter tritt ihre letzte Reise an, ich brauche Unterstützung. Was passiert dann?
Also zudem wird erstmal das Gespräch eröffnet am Telefon. Und dann findet meist ein Hausbesuch statt, dass man sich sozusagen vor Ort einen Eindruck verschaffen kann. Und dann kann man sozusagen tätig werden. Was braucht es denn in dieser Familie? Braucht es vielleicht auch noch eine pflegerische Beratung mit unterstützend oder kann ein Hospizbegleiter oder eine Hospizbegleiterin kommen und sozusagen die Familie psychosozial, würde ich es jetzt nennen, unterstützen.
Also psychosozial bedeutet einfach Dasein, Gespräche.
Genau, das ist, kommt ja aus dem Modell von der Begründerin der Hospizbewegung, von Cicely Saunders, wo verschiedene Facetten des Schmerzes sozusagen mit einbezogen sind. Weil sie gesagt hat, Schmerz besteht ja nicht nur aus dem körperlichen Schmerz, sondern auch aus dem Sozialen, aus dem Spirituellen und aus dem Psychischen.
Ich habe vor geraumer Zeit hier schon mal einen Gast gehabt, den Markus Müller. Der ist vom Vorstand im Hospizverein Münchner, die bilden auch Sterbebegleitung aus. Die heißen Dasein. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Und das war auch sehr, sehr interessant, weil er auch in dieser Ausbildung zum Sterbebegleiter über sich so viel erfahren hat. Und ich habe mittlerweile ein paar Menschen getroffen, die Ausbildung zum Sterbebegleiter gemacht haben, was, glaube ich, in unterschiedlichen Modulen stattfindet. Und viele hören nach den ersten 3 Monaten auf, weil es ihnen psychisch zu sehr an die Substanz geht. Wie hast du die Ausbildung empfunden?
Also ich glaube, dass man von sich aus immer eine gewisse Offenheit für alle Facetten des Lebens mitbringen sollte und auch keine Angst haben sollte, mal auf etwas zu stoßen, was im eigenen Inneren eröffnet, was sich nicht gut anfühlt. Und vor diesem nicht gut anfühlen sollte ich dann vielleicht versuchen, erstmal keine Angst zu haben. Und dann mal schauen, was sich daraus entwickelt. So. Im Gesamten würde ich sagen, ist ja unsere Gesellschaft immer sehr auf Endlichkeitsignorant, habe ich neulich das Wort gelesen, ausgelegt.
Schönes Wort.
ich bin die Dinge, die ich tue, ich bin, was ich arbeite, ich optimiere mich gern selbst. Aber was passiert, wenn dann was kommt, was eben nichts mit Optimierung zu tun hat oder mit Tun zu tun hat, sondern einfach eben mit Sein vielleicht?
Ich habe in einem Interview gehört, dass wir uns eine Gesellschaft kreiert haben, die ausgelegt ist auf Schmerzvermeidung.
Ja.
Also dass es nur noch darauf geht, wie kann ich Schmerz vermeiden? Aber das ist natürlich nicht das Leben.
Nein.
Das ist nicht das Leben. Und da spielt sicherlich auch das Gehirn eine Rolle, weil das Gehirn natürlich auch die Aufgabe hat, Schmerz zu vermeiden. Und ich glaube, dass diese Areale, wo das Belohnungsprinzip, also die Dopaminsucht, unter der wir alle leiden, und das Schmerzvermeidungs, irgendwie, das hängt wohl irgendwie innerhalb des Gehirns stark miteinander zusammen. Du hast sicherlich viel zu tun gehabt mit Menschen, die die letzte Reise antreten. Womit beschäftigen sich diese Menschen? Was zeigt sich da nochmal?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben sich da im Vorfeld vielleicht schon hineingedacht in das, was kommen könnte. Die wirken jetzt für mich, wenn ich ihnen begegne, vorbereiteter auf das, was kommen könnte. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die haben das immer von sich weggeschoben. Da sprechen wir lieber nicht drüber. Das tun wir, wenn es Zeit ist. Ja, und dann steht man manchmal auch eben vor einem Berg von Hilflosigkeit, von Kummer, von Ohnmacht, weil eben vielleicht noch nichts geklärt werden konnte, noch nichts besprochen werden konnte. Genau, also es gibt von A, sage ich jetzt, bis Z alles.
Gibt es Menschen, die sich freuen, andere Menschen wiederzusehen, die angeblich warten und sie in Empfang nehmen? Das hört man ja immer mal wieder.
Ja, ich glaube schon. Also manchmal höre ich dann die Freunde und die Angehörigen zu den Sterbenden sprechen, jetzt kannst du gleich deinen Sohn, deine Tochter, deine Mutter, dein Vater oder beste Freund, beste Freundin wiedersehen. Aber solche Dinge liegen, glaube ich, immer auch im eigenen Innern. Ja. Was glaube ich, und das muss nicht zwingend im religiösen Sinne sein, sondern ja, wie stelle ich mir das denn tatsächlich vor, wenn ich glaube, dass danach noch was bleibt von mir, dann lebe ich mein Leben vielleicht anders und im anderen Bewusstsein, wie wenn ich glaube, dass da einfach nichts mehr kommt und dann ist es zu Ende.
Hast du den Eindruck, dass es Menschen leichter fällt, wenn sie an etwas glauben? Also ich mag es auch ein bisschen von der Religion wegnehmen, aber an etwas glauben, an etwas Höheres, an etwas anderes, an was auch immer. Fällt es diesen Menschen leichter, hier loszulassen in dieser Inkarnation?
Also ich finde schon, dass es einen gewissen Halt gibt. Aber es ist natürlich nichts, was garantiert ist, ja. Wenn ich mich jetzt, sage ich mal, spirituell mit der Welt sehr verbunden fühle, indem ich beispielsweise gerne draußen bin oder gerne wandere oder gerne schwimme und am Ende des Lebens hin verdichtet sich alles und ich kann viele Dinge nicht mehr tun und es reduziert sich vielleicht auf einen Raum oder vielleicht auf mein Bett, dann ist es immer schwer sozusagen, habe ich diesen Halt tatsächlich?
Oder habe ich mich geirrt? Also ich fand bei meiner Mutter wirklich sehr, also es hat mir sehr leid getan, aber man konnte es ihr dann in dieser Phase auch nicht abnehmen, als sie merkte, es geht zu Ende und sie war noch total wach. Also ich hätte ihr manchmal fast gewünscht, sie wäre ein bisschen dement, aber sie war blitzscharf noch im Verstand, dass viele ihrer nie aufgearbeiteten Traumata, viele Erinnerungen plötzlich aus der Kindheit, die bei ihr sehr gewaltvoll war, sich nochmal richtig gezeigt haben, gerade in den letzten Wochen und Monaten vor ihrem Tod. Und es hat sie natürlich total überwältigt und total überflutet. Und ich dachte dann so, ja, es ist einfach auch gut, wenn man es so in seinem zu Lebzeiten noch aufräumt, damit es uns den Abschied hier vielleicht auch nicht so schwer macht. Also es hat mir sehr, sehr gelitten darunter und war, ich hatte das Gefühl, immer wieder in so einer Retraumatisierung, weil so ein Ding nach dem anderen ins Bewusstsein kam. Ist das was, was du auch beobachtet hast?
Also kürzlich hatte ich tatsächlich erst eine Begleitung, wo auch große Traumata vorhanden waren, die auch bearbeitet wurden und dann tatsächlich am Lebensende nochmal wieder aufgebrochen sind. Also ich finde, für unser Sein im Hier und Jetzt ist es für uns ja auch gut, wenn wir was aufarbeiten oder die Möglichkeit haben, es aufzuarbeiten, weil wir dann mit einem gewissen Mut und mit einem gewissen Vertrauen in unser Leben voranschreiten können. Aber vielleicht ist es auch keine Garantie, dass es wirkt bis zum Ende.
Mhm. Meinst du, dass es sich trotzdem nochmal zeigt? Mhm. Was macht es mit dir, Menschen zu begleiten auf ihrer letzten Reise?
Da sind viele Facetten dabei. Unterschiedlichste Emotionen. Aber unterm Strich geht es mir sehr gut damit. Das ist das, was ich kann. Das habe ich schon sehr früh gemerkt, auch in Begleitung im Krankenhaus. Ja, wenn wir hier so zusammensitzen, dann haben von uns hier viele diese Facette, ein Gespür, sage ich mal, für das Leben und den Tod zu haben. Und das ist was mir eine gewisse Freude bereitet, dass ich das tun kann.
Mhm. Mhm. Weil es dir eine andere Tiefe auch in deinem Leben gibt?
Ich glaube schon. Mhm. Ja, also man spinnt sich sozusagen in viele Situationen ja hinein. Aber man weiß auch, man darf die Situation auch lassen bei demjenigen oder bei denjenigen, die es betrifft. Und ich kann in dieser Phase nebenher gehen, kann mich berühren lassen, kann mitgehen. Und dann darf ich mich auch wieder zurückziehen.
Mhm. Mhm. Passiert es, dass du mit Menschen oder mit Gästen, das ist ja ein ganz schöner Begriff, dass du mit Gästen hier zu tun hast, die dir besonders dann am Herzen liegen, wo es auch für dich schwer ist, dann, wenn der letzte Atemzug getan ist, da loszulassen?
Ja.
Ja, ne? Das glaube ich.
Ja. Und da dürfen und müssen auch mal Tränen geweint werden.
Auf jeden Fall.
Ja, da darf auch manchmal die eigene Verzweiflung um die Situation nach außen brechen und alles, was eben vorhanden ist. Also es ist auch für uns ein Stück weit an Trauer, sage ich jetzt mal.
Mhm. Ich finde es irgendwie total bezeichnend und schön, dass die Kinder hier, ich weiß nicht, ob ihr es auf der Aufnahme hört, aber dass hier die Kinder im Hintergrund draußen sind, weil wir sind im Frühling. Hier stehen wunderschöne Gerbera in der Vase und Ranunkel und das Leben kehrt zurück. Magst du mir ein bisschen was erzählen über euren Kollegenkreis, auch wenn du jetzt hier relativ neu im Haus bist? Aber für mich, die jetzt aus der Medienwelt kommt, auch wenn ich ja auch so ein bisschen die Lager gewechselt habe in den letzten Jahren zunehmend, ich stelle es mir wirklich unmöglich vor, einen solchen Job zu machen, so dass er einem auch Freude bereitet, wenn jetzt hier nicht auch eine ganz besondere Verbindung unter den Kolleginnen und Kollegen wäre. Also Wenn du sagst, man muss ja auch für den Job, den du machst, ist ja auch nicht jeder gemacht. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Also du bringst ja offensichtlich auch eine Begabung mit, den Raum halten zu können, präsent zu sein. Und jetzt, das unterstelle ich dir jetzt, keine Angst vor dieser Situation zu haben, weil das ist ja das, was für die meisten Menschen die größte Herausforderung ist. Wenn sie, ich höre das ganz, ganz viel von Bekannten oder Freunden, wenn die eine Krebsdiagnose zum Beispiel haben, dass sich der Freundeskreis zurückzieht, weil die damit total überfordert sind. Sie wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist ja beim Sterben, sage ich jetzt mal, noch eine Etage tiefer. Wie haltet ihr euch da im Kollegenkreis? Gibt es hier Supervisionen? Macht ihr, keine Ahnung, eine Gruppe einmal die Woche, wo so jeder einfach darüber spricht, wie er den Alltag hier erlebt hat?
Also wir fangen jeden Morgen mit einer kleinen Teamsitzung an, wo jeder erzählen kann, was ihm sozusagen auf den Herzen liegt. Auch wie so eine kleine Übergabe, nenne ich es jetzt mal, was wichtig ist an diesem Tag und was uns vielleicht gestern betroffen hat oder begegnet ist. Dann gibt es auch immer einmal die Woche eine größere Teamsitzung, wo auch nochmal so eine Befindlichkeitsrunde, sage ich, gemacht wird, wo jeder auch nochmal seine Facetten erzählen kann. Und es gibt natürlich Supervision, wo dann auch eben nochmal bestimmte Themen vielleicht auch aufkommen, die man vielleicht selber auch gar nicht bewusst gewesen ist. Und so reflektieren wir uns immer wieder. Ich für mich persönlich tue das auch immer gerne am Abend. Wenn ich mich zum Schlafen hinlege, wie war denn mein Tag? Und kann ich damit in Frieden sein? Das ist mir immer ganz wichtig, weil gerade zum Lebensende hin, jetzt, wenn man so durchs Leben geht, dann kann man ja viele Sachen oftmals noch korrigieren, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Aber gerade in Begleitungen hin zum Lebensende ist das ja dann vielleicht nicht mehr möglich. Ja? Und es ist nicht so, dass ich überhaupt gar keine Angst habe, ja. Also manchmal komme ich auch zur Tür rein und denke mir, okay. Mhm. Und dann denke ich mir, gut, eins nach dem anderen. Wie können wir den nächsten Schritt tun?
Immer wieder in den gegenwärtigen Moment kommen, ne?
Ja, richtig.
Ja.
Und das ist vielleicht auch, finde ich, eine der wichtigsten Fähigkeiten. Auch wenn ich persönlich, und ich glaube, dass das auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen so machen, wenn wir morgens aufstehen, dann versuchen wir sozusagen ins Hier und Jetzt erstmal zu kommen. Wie bin ich denn heute präsent? Wie kann ich denn heute in den Tag schreiten? Und das auch anzunehmen, so wie ich heute bin, weil nur so kann ich mich heute einbringen in das, was ich heute erlebe oder was heute auf mich zukommt. Und dann auch mit einer gewissen Ehrlichkeit sich selber vielleicht auch gegenübertreten.
Ja, da fängt es an, ne? Also wenn wir uns selber in die Tasche lügen, dann wird es schwierig im Leben.
Dann wird es schwierig.
Ja, aber trotzdem machen so viele, ne? Wir sind wieder bei der Schmerzvermeidung, aber das ist ja wahrscheinlich auch zutiefst menschlich. Bei all dem, was du so erlebt hast, als Krankenschwester, als Intensivkrankenschwester und dann auch in der Palliativarbeit, du hast über Energien gesprochen. Woran glaubst du oder was nimmst du wahr? Du hast ja wahrscheinlich so viel erlebt in all diesen Jahren. Du könntest ja vermutlich ein Buch schreiben.
Vielleicht. Aber manchmal muss man die Geschichten auch sein lassen, finde ich, so wie sie waren. Also man sagt ja immer so, man ist für sich ist man die Erfahrungen des Lebens und ich bin in jungen Jahren, also mit Anfang 20, sehr viel gereist, war viel in Asien. Da habe ich zum Beispiel auch viel an Energien für mich mitgenommen und mitnehmen können. Und mal vielleicht würde jetzt jeder Geistliche sozusagen die Hand in meinem Kopf zusammenschlagen, aber es ist bei mir schon so, dass ich mir sozusagen aus den verschiedenen Kulturen und aus den verschiedenen Religionen was rauspicke, was ich merke, dass meine Energie stärkt.
Wunderbar. Wunderbar. Also Glaube ist ja sowas Hochindividuelles. darf ja jeder Mensch auch seinen ganz eigenen, also was bedeutet auch Spiritualität, ne? Es ist ja auch was total Persönliches und nichts, was uns übergestülpt werden sollte, das ist zumindest
meine. Was Intimes, ja.
Genau, was sehr Intimes, ja. Ja.
Ja. Ja, jetzt fehlen mir gerade die Worte.
Ja, alles gut. Okay, also ihr seid hier ein Team, ihr habt viele ehrenamtliche Mitarbeiter, 10 Gäste im Haus. Da gibt es dann wahrscheinlich, wenn man sich an euch wendet, so war es damals bei meiner Mutter, man ruft dann an im Hospiz und dann gibt es vielleicht eine Warteliste oder vielleicht hat man Glück und es ist gerade ein Platz frei. Wie wird das bei euch gehandhabt?
Genau, bei uns gibt es auch diese Liste, auf die man, je nachdem, wenn man das möchte, sich auch schon sehr früh setzen kann. So ist immer, sind wir auch immer in Kontakt, wo man dann alle Zeit lang mal anruft, wie geht es, wird der Platz benötigt, und dann sind wir sozusagen da immer so ein bisschen die Liste zu schieben, nenne ich es jetzt mal.
Nach Dringlichkeit, oder?
Richtig. Nach Dringlichkeit, nach Diagnose.
Sind es immer ältere Gäste oder kann auch mal jemand dabei sein, der...
Es ist ganz unterschiedlich. Es sind auch junge Mütter, Väter mit Familien, mit kleinen Kindern. Und so im Grundsatz ist es ja so, dass in der Hospizarbeit wir immer versuchen oder es auch tun, die ganze Familie mit zu begleiten, auch den Freundeskreis. An- und Zugehörige, sozusagen. Ja, auch das
kommt. Und wenn es junge Mütter und Väter sind, kommt da mal so ein Moment auch von Wut und von Ungerechtigkeitsgefühl, dass man sich fragt, Mann ey, warum so unnötig eigentlich?
Ja. Das frage ich mich jetzt tatsächlich nicht, weil ich glaube, dass wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist es so. Ich meine, natürlich spreche ich es aus der Warte der Gesunden heraus.
Klar.
Ich weiß natürlich nicht, wie meine Reaktion dann ist, wenn es tatsächlich soweit ist. Aber... So dieses Hadern, das ist für mich manchmal schwierig. Also ich jetzt aus meiner Situation möchte das gern annehmen, dass es so ist und möchte mich so gut wie möglich in diese Begleitung mit einbringen.
Bist du ja auch ein sicheres Gegenüber, wenn du das gut halten kannst. Also würdest du jetzt mit in dieses Ungerechtigkeitsgefühl der Angehörigen steigen, bist du ja keine große Hilfe. Da hat meine Therapeutin mal zu mir gesagt, das wäre so, als wenn ich mich... als wenn am Wegesrand auf dem Bürgersteig ein total verzweifeltes Kind sitzt und ich setze mich daneben und bin mit verzweifelt und bestätige quasi das Kind darin, wie aussichtslos die Situation ist. Und ihr habt ja die Aufgabe, auch einen Halt zu geben und eben einen Raum zu halten und nicht mit in den Schmerz komplett zu steigen.
Ja, und auch das Anerkennen von all den Gefühlen, die dann in der Familie vorhanden sind, die aufkommen. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Ja, dass Verzweiflung, die Ohnmacht, die Wut über die Situation, das ist ja auch was, was irgendwann einen guten Trauerprozess, hoffe ich, starten lässt. Also so dieser Schock, der sozusagen den Prozess dann einleitet.
Zeit für eine wichtige persönliche Message für euch und euer Wohlbefinden. Jetzt im Frühjahr möchte ich den Fokus wieder einmal ganz explizit auf Proteine legen, die bei vielen Menschen in der Ernährung häufig zu kurz kommen und das ist auf Dauer gar nicht so gut. Proteine sind super wichtig für unseren Körper. Sie helfen beim Muskelaufbau, sie halten uns satt und sie sorgen dafür, dass Zellen, Haut und Haare gesund bleiben. Auch unser Immunsystem braucht Eiweiß, um uns fit und widerstandsfähig zu halten. Wenn wir zu wenig davon bekommen, dann kann es schnell zu Müdigkeit, zu Muskelschwund oder auch zu brüchigen Nägeln kommen. Außerdem sind Proteine richtig wichtig für unser Nervensystem. Sie unterstützen nämlich die Signalübertragung im Gehirn und halten uns so mental auf Zack. Stichwort Neurotransmitter. Im Sortiment von meinem Partner Koro kommen natürlich auch die Veganer in Sachen Eiweiß voll auf ihre Kosten. Ihr findet im Shop super leckere pflanzliche Proteinshakes, ganz unterschiedliche köstliche Proteinbars und natürlich ohne Ende Nüsse, Nussmusse oder Hülsenfrüchte, die auch voller Proteine sind und die euch helfen, auf eure tägliche Menge an Eiweiß zu kommen. Wie immer gibt's für euch als meine Community mit dem Code GETHAPPY 5% auf das komplette Sortiment im Onlineshop. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Würdest du sagen, dass Trauer ein Gefühl ist oder ein Zustand?
Ein Zustand. Hm. Weil, also ich bin ja nicht nur traurig in der Trauer. Also ich war ja, habe ich vorhin kurz erzählt, gell, auch heute Nacht in einer Begleitung und da liegt Lachen und Weinen sind schon auch sehr nah beieinander. Ja. Mhm. Und dann wieder die Wut und dann kommt als nächstes die Verzweiflung, dann kommt die Unruhe, dann kommt wieder ein Moment Ruhe. Wenn man jetzt direkt bei dem Moment des Versterbens bleibt, dann braucht man vielleicht auch das Begreifen, ja, das muss ich vielleicht dann auch mal fühlen.
Auch die Endgültigkeit, ne?
Genau.
Ja.
Also so aus den Sinnen heraus, ich muss es sehen, ich muss es fühlen.
Ja. Ich war in den letzten 24 Stunden bei meiner Mutter quasi bei ihr, mhm, und habe das im Nachhinein als wirklich heiligen Prozess empfunden. Und wir hatten ein sehr, 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 sehr schwieriges Verhältnis. Und ich werde oft gefragt, ob das nicht kurz vor Schluss noch besser wurde. Nein, leider nicht. Mhm. Also im Gegenteil, es wurde eher wieder richtig, richtig schlecht, weil sie natürlich so in diesem Überlebenskampf war. Und dann haben sich alle ihre alten Strategien so total entfaltet. Und doch habe ich das als großes Geschenk empfunden, dass ich bei ihr sein durfte. Und was ich ganz interessant fand, ich kam auf diese, also die Palliativstation, die waren auch ganz bezaubernd, die haben das ganz, ganz toll gemacht. Aber es hatte sich irgendwie, es hält sich ja hier und da immer noch hartnäckig das Gerücht, auch wenn die Patienten oder die jetzt Gäste bei euch auf der Palliativstation im Krankenhaus, die Patienten, ich sag mal, stark sediert sind durch Morphium und Valium zum Beispiel, dass die nichts mehr mitkriegen. So, das war meine, das wurde mir gesagt, die kriegt nichts mehr mit. Und jetzt weiß ich aber sehr viel über den Körper und das Nervensystem. Und dann habe ich gesagt, so ein Blödsinn, ich bin davon überzeugt, die kriegt alles mit. Und als ich reinkam in ihr Zimmer, war sie in einem Zustand von, hat unheimlich schwer und schnell geatmet. Also wirklich so. Und es hat mir wirklich das Herz gebrochen, so, weil sie war so gefangen in ihrem eigenen Körper. Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt und habe sie gestreichelt und habe für sie gesungen und habe mit ihr gesprochen und so. Und über anderthalb Stunden ist sie dann so runtergefahren und hat dann irgendwann wieder ganz normal geatmet. Und ich finde, das sind so Gerüchte, wir müssen darüber sprechen, weil wenn, ich finde es so wichtig, egal was ein Mensch in seinem Leben getan oder nicht getan hat, ich würde mir so wünschen, dass wir mehr das Heilige in diesem Prozess erkennen und auch dem Menschen seine Würde ermöglichen. Also Würde ist ja wahrscheinlich ein Begriff, der mhm, über allem thront, auch in deiner Arbeit, oder? Was sind deine Gedanken zum Thema Würde?
Also ich würde sagen, in der Hospizarbeit wird die Würde sozusagen in Kontext gesetzt. Ja. Mit dem Tun. Und ja, ich finde auch, dass wir viel mehr reden sollen. Und jetzt machst du das ja in deinem Podcast. Mhm. Ja, bringst du ja den Boden sozusagen oder die Basis. Ja, wie geht's mir denn im Sterbeprozess meiner Mutter, wenn sie so schnell atmet, was natürlich zu einem Sterbeprozess dazugehört. Aber woher soll ich das wissen, wenn man nicht darüber spricht?
Ja. Ich habe es gegoogelt dann.
Ah ja.
Also ich saß dann wirklich auch an ihrem Bett und habe es gegoogelt. Und man kann das ja die KI mittlerweile dann auch fragen, auch wenn die Atmung dann so oft in den letzten Stunden dann so flach wird, beziehungsweise nur noch 4-5 Mal die Minute überhaupt stattfindet. Und was ich auch wirklich sehr beeindruckend fand, darüber habe ich auch mit den Palliativschwestern und den Pflegern gesprochen, dass es eben diese zwei Arten von Menschen gibt. Die einen, die warten, bis alle weg sind, und die anderen, die warten, bis alle da sind und erst dann gehen können. Und meine Mutter hat auch gewartet, also sie hat sich wirklich ein Fenster von einer Viertelstunde hat sie sich genommen. Und ich habe vorher aber auch dann zu meinem Bruder gesagt, ich glaube, wenn wir wollen, dass sie geht, müssen wir sie zuerst loslassen, sonst geht sie nicht. Und da war ich kurz zu Hause und habe nach dem Hund geschaut. Und dann schrieb er mir zurück, ja, er würde seinen Sohn jetzt auch mal nach Hause schicken und dann würde er nebenan ins Aufenthaltszimmer gehen. Und dann ist sie gestorben. Hat sie gewartet.
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich sage jetzt mal, ich spüre diese Verbindung auch oft, dass die Kinder, die Freunde sehr an ihren Versterbenden hängen. Und wie du es gerade erzählt hast, ja, dass dann der Prozess, okay, jetzt wird es so schwierig, ich lasse jetzt meine Mutter, meinen Vater, meinen Freund, meine Freundin gehen. Und dann hat man oft das Gefühl, jetzt findet, jetzt kommt noch mal was anderes in den Raum, ein anderer Frieden. Und dann kommt der Zeitpunkt des Todes.
Ja, also ich finde auch einen Moment, auch als Angehörige, vor dem man es keinen Grund gibt, sich zu fürchten, auch wenn ich jetzt niemandem die Angst absprechen möchte, aber mich hat es auch in meiner Entwicklung echt auch nach vorne gebracht. Es war wichtig für mich, es war ein wichtiges Ereignis. Und was ich auch bemerkenswert fand, es würde mich auch interessieren, was deine Gedanken dazu sind. Nachdem sie gestorben war, ist sie dann ist sie angezogen worden und sie ist gekämmt worden. Ich bin dann noch mal ins Krankenhaus gefahren und zu ihr ins Bett. Und dann haben wir uns noch mal von ihr verabschiedet und dann habe ich das Fenster aufgemacht. Und dann sagte mein Bruder, mach das Fenster zu. Und sage ich, nee, auf keinen Fall. Und was ich aber nicht wusste zu diesem Zeitpunkt war, dass man das, dass das bekannt ist. Also vielleicht habe ich es irgendwo mal aufgeschnappt, aber das glaube ich nicht. So, es war so ein total intrinsisches Wissen, das tief aus mir herauskam. Das Fenster, Gott, ich fange fast an zu weinen. Das Fenster muss auf sein. Und dann habe ich danach gehört, dass man das macht, damit die Seele, oh Gott, jetzt weine ich hier gleich. Weil ich fand es so krass, wie diese Weisheit in uns Menschen eigentlich abgelegt ist, wenn wir gut mit uns verbunden sind. Ja, was macht ihr das Fenster auf, wenn ein Gast geht?
Ja. Im Krankenhaus, auf der Palliativstation, auf der Intensivstation, wenn das möglich ist. Das bekommt man als junge Krankenschwester schon in der Ausbildung gelernt. Man gibt es auch so weiter. Ich finde immer, man kann es auch spüren im Raum.
Ja,
es ist eine Bewegung im Raum, sage ich jetzt mal. Und ja, wenn man jetzt so mal in andere Kulturen oder Religionen schaut, dann da verstirbt man ja sozusagen gern unter freiem Himmel, ja, oder mit den Füßen im Wasser, sodass man sozusagen wieder in den Fluss des Lebens kommt.
In welchem Land ist das?
In Nepal. Da kann ich mich erinnern an eine Sterbebegleitung. Also da habe ich für ein paar Monate als Krankenschwester gearbeitet. Und da ist tatsächlich der Opa von einer nepalesischen Kollegin verstorben beziehungsweise lag im Sterben. Und man hatte dann den Opa immer wieder in den Tempel getragen, um am Tempel ihn sozusagen an das Ufer zu legen mit den Füßen ins Wasser. Und das war für ihn so heilsam, dass mir tatsächlich, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, aber mehrmals, also ich glaube, war dreimal bestimmt, hat mir ihn immer wieder hin und zurück getragen.
Ja. Ja, ich habe das Gefühl, wenn du viel rumgereist bist, hast du dir ja sicherlich auch schon Gedanken drüber gemacht, dass diese Angst vor dem Sterben und die Angst vor dem Tod, überhaupt diese irre Berührungsangst, sich mit dem Thema zu beschäftigen, eher ein Phänomen der westlichen Welt ist, in der wir hier leben, und dass es in anderen Kulturen ganz anders ist. Oder bilde ich mir das ein? Ist das mein Narrativ, das gar nicht stimmt?
Also ich komme, es kommt vielleicht auch immer drauf an, wer dann verstirbt. Ja. In anderen Kulturen, wo man vielleicht nicht so gut situiert ist, sage ich jetzt mal monetär oder auch, ich sage es jetzt mal salopp, mein Haus, mein Auto, meine Arbeit, das tue ich, dann fällt mir vielleicht auch sehr schnell sozial ab, wenn dann jemand verstirbt, der vielleicht das Einkommen nach Hause gebracht hat. Das ist aber tatsächlich auch bei uns so, ja. Also wenn dann eine Diagnose kommt mit einer schweren Erkrankung, die vielleicht auch schnell fortschreitet, dann fällt vielleicht auch in der Familie mal jemand weg, der das Haupteinkommen mit nach Hause gebracht hat. Und bei uns, sage ich jetzt mal, ist das Sorgennetz und das System, unser Gesundheitssystem, ein bisschen anders aufgestellt als in vielen anderen Ländern. Aber sage ich jetzt mal, das Grundproblem ist dann vielleicht das Gleiche, was auf einen zukommt. Nur ist es vielleicht anders sichtbar.
Mhm. Und ist die spirituelle Komponente eine andere?
Ja. Ja, wir sind ja sehr in unserem Tun, ja, wo wir stehen auf, dann gehen wir zur Arbeit, dann gehen wir ins Fitnessstudio, dann oder zum Yogakurs oder was auch immer. Wir sind ja so immer sehr im Tun und haben oftmals gar nicht so diese stillen Momente, wo wir vielleicht die Möglichkeit haben, was zu verarbeiten. Und in anderen Kulturen ist manchmal der Tagesablauf nicht so schnell gestaltet wie bei uns. Und dann, finde ich, kann man sich immer mehr Momente nehmen, auch mal anders verbunden zu sein mit der Welt oder dem Moment oder wie auch immer man es nennen möchte.
Mhm. Würdest du sagen, dass dieser Beruf dich, und ich setze das Wort ein bisschen in Anführungsstriche, dass der Beruf dich zur Langsamkeit zwingt? Einlädt ist vielleicht das schönere Wort.
Ja. ja, aber ich bin schon immer jemand, der gern langsam war, sage ich jetzt mal so im Innern. Mhm. Also ich muss nicht mit allem mitgehen.
Wie gut für dich.
Ich kann auch mal 5 Grad sein lassen, so, wie man so schön sagt. Und das habe ich schon relativ früh dann auch mit der Ausbildung zur Krankenpflege gelernt und gemerkt, dass ich einfach ja auch mal meine Ruhe, mein Alleinsein brauche, um Situationen, Erlebtes einzuordnen und um mich wieder neu zu verbinden. Oder wenn man wieder zur Energie kommt, wieder neu in die Energie zu kommen.
Mhm. Schön. Richtig schön. Ihr seid ein eingetragener Verein hier im Pfaffenwinkel und es steht ein neues Projekt an, bei dem ihr jede Unterstützung brauchen könnt. Das ist auch der Grund, warum ich euch quasi auch hier gerne im Podcast-Tron unterstütze, nämlich ein Kinderhospiz. Und ich habe schon in unserem Vorgespräch erfahren, dass die Arbeit im Kinderhospiz sich unterscheidet von der Arbeit im Hospiz, wo jetzt Erwachsene Gäste untergebracht sind. Magst du ein bisschen was erzählen, wo sich da die Häuser unterscheiden?
Also die Kinderhospizarbeit, nenne ich es jetzt mal, setzt ein bisschen anders an. Da haben die Familien mit den erkrankten Kindern und mit den Geschwisterkindern sozusagen die Möglichkeit, eine Pause zu machen. Und es gibt dann die Möglichkeit, sozusagen das erkrankte Kind in die Obhut der Pflegekräfte zu geben und als Mutter, Vater, Geschwisterkind, diesen Moment sozusagen zu nutzen, wieder in die eigene Kraft zu kommen, sich erholen zu können von dem bestehenden, von der bestehenden Pflegesituation, sozusagen wie ein kleiner Urlaub, nenne ich es jetzt mal.
Mhm. Sind dann die Familien mit hier vor Ort dann, oder?
Ja, normalerweise schon. Ich kenne jetzt tatsächlich die Pläne nicht ganz genau, aber normalerweise ist es so, dass es in einem Kinderhospiz einen Raum gibt, eben für die erkrankten Kinder, und dann eben Räume, wo die Eltern sein können, die Geschwisterkinder sein können. Meistens gibt es auch wie so einen kleinen Sport- oder Fitnessraum, dass man da mal wieder für sich sein kann. Es gibt auch vielleicht, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob es bei uns dann die Möglichkeit gibt, eine Physiotherapie zum Beispiel zu nutzen, weil ja oft viele Kinder am Anfang viel getragen werden, weil sie vielleicht selber nicht gehen können oder überhaupt gar nicht gehen konnten oder ja, vielleicht viel Transfer stattfindet vom Bett in den Rollstuhl und man dann selber sozusagen körperlich ja auch Belastungen ausgesetzt ist, dass man dann sozusagen seinen Körper auch erholen kann.
Das Haus wird ganz neu gebaut hier auf dem Gelände.
Ja.
Im Kreis Weilheim-Schongau, ist ja auch ein größeres Projekt. Spatenstich ist, glaube ich, Ende April.
Ich glaube, im April, genau.
2026. Und nachdem ihr ein eingetragener Verein seid, lebt ihr von Unterstützung und von Spenden von außen.
Ja, richtig.
Okay, also wer euch unterstützen möchte, findet alle Links natürlich in den Shownotes, wie immer.
Ja.
Unter dieser Folge. Hast du das Gefühl, dass Kinder mit dem Thema anders, vielleicht sogar souveräner umgehen als Erwachsene?
Kinder können irgendwie unbedarfter an das Thema herangehen. Also, als mein Patenonkel verstorben ist, hat meine kleinere Tochter, die 6 Jahre alt ist, oder zu dem Zeitpunkt war sie 4 Jahre alt, natürlich mitbekommen, dass der Leichnam verbrannt wird. Und irgendwann habe ich sie vom Kindergarten abgeholt und wir fahren nach Hause und dann sagt sie, Mama, wie ist das eigentlich, wenn jemand verbrannt wird? Und da habe ich erst mal gedacht, oh, wie erkläre ich das denn jetzt? Und habe ihr dann erklärt, dass man praktisch in ein Haus kommt, wo dann man im Sarg ins Feuer, also ganz genau den Wortlaut weiß ich nicht mehr. Und dann hat sie irgendwann gesagt, Mama, weißt du, ich will nicht verbrannt werden. Ich komme lieber in die Erde. Also wir hatten dann auch in dem Kontext besprochen, was es noch für Möglichkeiten gibt der Bestattung. Ja. Und und das hat sie irgendwann auch noch mal vor kurzem wiederholt. Und seither weiß ich, dass meine kleine Tochter zum jetzigen Zeitpunkt nicht verbrannt werden möchte. Und von dem her, ja, sie gehen unbedarfter an das Thema heran, wo wir vielleicht schlucken. Aber ich kann mich selbst noch erinnern, ich war 3 Jahre alt, als mein Opa verstorben ist. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, der war auf dem Weg zur Arbeit, ist an einem Herzinfarkt verstorben auf dem Weg zur Arbeit. Und meine Mama hat mich morgens aufgeweckt. Und ich kann mich an diesen Tag noch erinnern, wie ich dann in dem Auto saß, hinten in meinem Schlafanzug und wir zu Oma gefahren sind. Und ja, ich habe die ganze Traurigkeit und die ganzen Geschichten gehört und also was ich mich halt noch erinnern kann. Und für mich war das dann in Ordnung als Kind, so meine kindliche Empfindung. Und jetzt auch rückblickend sage ich immer, das war ein guter Weg. Man hat mich mitgenommen, man hat mich beteiligt. Und so konnte ich dann jetzt im Erwachsensein, wenn ich daran denke, meine eigenen Schlüsse ziehen oder es für mich einordnen.
Wir Erwachsenen haben so ein bisschen die Tendenz, Kinder davon verschonen zu wollen, so nach dem Motto, das ist besser für das Kind, wenn es das nicht mitbekommt. Wie ist da deine Erfahrung?
Also dadurch, dass bei uns zu Hause am Essenstisch auch sehr viel über das Thema Tod und Sterben gesprochen wird und natürlich, weil wir auch in der Familie, sage ich jetzt mal, schon Todesfälle hatten, gehört es zu uns an den Essenstisch.
Das gehört ja auch zum Leben.
Richtig. Mhm. Und deswegen finde ich das nicht. Es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, das Thema zu gestalten, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Und also meine Kinder waren an der Beerdigung ihrer Oma dabei. Und aus mir ist es dann auch nochmal so rausgebrochen, die Verzweiflung, dass sie jetzt wirklich geht. Und wie bei dir war das auch nicht in Frieden, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da haben wir lange darüber gesprochen, weil dann natürlich die Kinder auch gesehen haben, die Mama ist verzweifelt. Und aber letztlich sind wir da gemeinsam durch immer wieder darüber sprechen und sage ich jetzt mal, weitergegangen. Ja? Mhm. Und sie können sich daran erinnern und jetzt ist das im Nachhinein was Gutes, was integriert ist, was sozusagen zu unserem Weg gehört hat.
Mhm. Das ist eine sehr eindrucksvolle Geschichte, weil ich habe was Ähnliches beobachtet. Vor ein paar Jahren ist eine Freundin von mir an Krebs gestorben, sehr jung, und die hinterließ eine 3- oder 4-jährige Tochter. Und es war eine ganz kleine Trauerfeier. Und die Kleine ist die ganze Zeit, während die Pfarrerin, die Trauerrede praktisch vorne, es war eine ganz kleine Kapelle auch in Berlin auf einem Friedhof, und die Pfarrerin hielt die Ansprache, die Trauerrede. Und die Kleine ist die ganze Zeit durch die Reihen gelaufen, hat gesungen und hat getanzt und so. Und die war fein mit, also könnt ihr jetzt sagen, die hat noch nicht so richtig verstanden, was da passiert. Das würde ich so ein bisschen anzweifeln, weil die Krankheitsgeschichte davor eine sehr lange war, die natürlich auch das Kind betroffen hat. Und irgendwann kippte das Kind, aber weil es anfing, die Erwachsenen zu beobachten. Also weil die Erwachsenen natürlich sehr, die Freundin kam aus dem Iran und die Eltern besonders der Vater hat seinen Gefühlen sehr laut, freien Lauf gelassen, sehr geklagt und damit ging die Kleine dann irgendwann in Resonanz. Also es war nicht das unterstelle ich ihr jetzt, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es das Versterben der Mutter an sich war, auch wenn das Kind die Mutter sicherlich vermissen wird in den Wochen und Monaten und Jahren danach. Aber das Kind kippte in die Verzweiflung, weil es gesehen hat, dass die Erwachsenen in diese Verzweiflung kippen. Das fand ich ganz, ganz aufschlussreich und ganz interessant zu beobachten. Weil wenn die Kinder dann weinen, dann denken wir oft, das ist deswegen, aber häufig ist es eher so über Bande gespielt. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Ja, und deine Kinder, deine Tochter war ja wahrscheinlich auch davon. Es macht ja was damit, wenn man die Mama sieht, wenn die so total verzweifelt ist und weint.
Genau, aber ja, einfach ein Prozess, ja. Und dann die Möglichkeiten, die vorhanden sind, sage ich jetzt mal, aktiv zu gestalten, dann darüber zu sprechen oder zu tun, oder wenn wir am Tisch sitzen und basteln oder malen, dann kommt vielleicht nochmal wieder was. Mhm. Sodass man ja immer wieder was integriert, ein Gefühl, was vielleicht dazu gehört oder eine Facette, die dazu gehört, und dann ja weitergeht.
Mhm.
Gemeinsam.
Mhm. Für alle Menschen, die uns jetzt zuhören und die vielleicht gerade in einer solchen Situation sind, dass ein Angehöriger oder eine Angehörige geht, der Podcast ist nicht bekannt für schnelle Tipps, aber was sind deine Inspirationen, deine Einladungen, wie damit umzugehen ist? Wie können die da gut durchkommen?
Es ist einfach der Mut, sich einem Thema zu widmen, das jeden von uns betreffen wird. Und aus Mut, denke ich, kann dann Vertrauen entstehen in gewisse Dinge, in einen selbst, in mein Gegenüber. das kann auch nochmal, finde ich, neue Facetten in der Beziehung aufmachen. Mhm. Nicht nur in einer Paarbeziehung, sondern auch vielleicht in einer Freundschaft. Oder wenn wir jetzt hier sitzen, dann macht das ja doch auch was mit uns, wenn Klar. wir so darüber sprechen. Und wir teilen was, was wir jetzt gerade mit niemand anderen teilen, sondern nur wir beide. Und also schon mal auf jeden Fall, wenn dann Vertrauen entsteht, dann kann ich auch immer weitersuchen. Das schafft dann eine gute Basis. Dann kann ich schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten auch an Dingen, die ich tun kann, wie ich vielleicht vorsorgen kann. Wie bringe ich vielleicht Fragen von Sorge in die Gesellschaft oder erstmal in die eigene Familie? Und wenn da schon mal eine Grundlage geschaffen wird, dann zieht das ja, so glaube ich, immer weitere Kreise. Ja. Mhm. Wenn ich es schaffe, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, vielleicht mit meinen Eltern und Kindern darüber zu sprechen, ja, wie könnten wir denn tun, wenn wir selber an einem Punkt sind, wo wir nicht mehr können und auf Hilfe angewiesen sind? Also so die Frage, wie will ich leben, kann ich, wenn ich pflegebedürftig bin, Hilfe von außen annehmen und von wem? Ja.
Also sich dem Thema einfach stellen.
Ja, mit Mut.
Mit Mut. Es gibt dieses berühmte Buch von einer, ich glaube, australischen Krankenschwester, 5 Dinge, die Menschen bereuen, wenn sie sterben, und teure Autos und eine tolle Karriere gehören nicht dazu. Und ich schaue schon die ganze Zeit, hier an der Wand steht der Spruch: Achte auf das Kleine in der Welt, das macht das Leben reicher und zufriedener. Carl Hilty. Und vielleicht ist das etwas, das wir uns auch zu Lebzeiten immer wieder bewusst machen dürfen. Du hast viel gesprochen über das Tun und über das Sein. Und ich glaube, im Sein ist viel mehr Frieden, als wir uns das vorstellen können. Ja. Liebe Nina Geißendörfer, ich danke dir von Herzen für den schönen, warmherzigen und behutsamen Austausch zu einem Thema, auf das keiner Bock hat, aber uns alle betrifft, genau. Und ich finde, wenn man sich dann anfängt, damit zu beschäftigen, und ich mache das seit ein paar Jahren, das war auch der Grund, warum ich euch hier so gerne unterstützen wollte, dann verliert es auch seinen Schrecken, wenn wir uns dem nähern. So, es bleibt halt furchteinflößend, wenn wir es von uns fernhalten. Wie der Scheinriese bei Jim Knopf.
Richtig. Das ist ein guter,
Herr Purpur.
Genau. Wenn man ihn näher herholt, wird er kleiner.
So ist es nämlich. Ich danke dir von Herzen. Toll, dass ihr diese wunderbare Arbeit hier macht. Und wenn ihr Lieben, die Arbeit vom Hospizverein Pfaffenwinkel unterstützen möchtet, wenn ihr den Bau des Kinderhospizes unterstützen möchtet, den Link zur Website, den findet ihr hier in den Shownotes unter dieser Folge. Es war mir eine große Freude, auch beim Podcast-Ton dieses Jahr zum ersten Mal mit dabei zu sein. Vielleicht stöbert ihr ein bisschen rum. 2.500 Podcaster überall auf der Welt aus über 65 Ländern haben dieses Jahr mitgemacht. Mögen es noch viele, viele mehr werden. Bis zur nächsten Folge. Bitte bleibt wie immer zuversichtlich, gesund und neugierig. Und dir, liebe Nina, nur das Beste.
Danke, dass du zu uns nach Pröllingen gekommen bist.
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.